Ja, heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Vortrag, zum Anlass der Eröffnung der Ausstellung zur Büchergilde Gutenberg. Ich spreche also heute im Rahmen der kleinen Form und gleichzeitig möchte ich auch ein bisschen eben die Ausstellung hier mit einbeziehen, obwohl es in der Tat eben nicht das Thema ist, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftigen werde. Ich möchte eingangs ein Zitat aufgreifen des Arbeiterdichters und Buchdruckers Ernst Prezang, der zugleich erster Cheflektor der Büchergilde war. Es ist ein leicht pathetischer Aufruf, den er anlässlich der Gründung der Büchergilde formuliert hat und der, wie ich finde, sehr schön die fundamentalen Ziele der Arbeiterbewegung auf den Punkt bringt. Ich zitiere: Brot, Ausrufungszeichen, ist unser Ruf im gewerkschaftlichen Kampfe. Aber wer darf sich seiner leiblichen Sattheit freuen, wenn sein geistiges, sein seelisches Leben in den Niederungen gefühls- und gedankenarmer Alltäglichkeit dahin vegetiert und die höchsten, die geistigen Freuden meidet? Dieser Ausruf scheint mir deshalb so treffend, weil er auf die enge Verknüpfung von sozialer Frage und Bildungsfrage verweist. Die Forderung nach materieller und sozialer Hebung, wie es im Kaiserreich hieß, wurde bereits in den Anfängen der Arbeiterbewegung parallel zur Forderung nach geistiger Hebung postuliert. Meist verbindet man ja in der historischen Rückschau die Arbeiterbewegung mit ihren klassischen materiellen Forderungen. Lohnerhöhung, Schaffung und Ausbau sozialer Sicherungssysteme, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, des Gesundheitsschutzes, Reduzierung der Arbeitszeit etc. Also mit der Beseitigung sozusagen der gravierenden sozialen Missstände, die durch die Industrialisierung hervorgerufen worden waren. Und natürlich ging es zuvorderst auch um die Beteiligung an der wachsenden Produktivität von Industrie und Wirtschaft und die Verbesserung der materiellen Lebensumstände. Doch, um das Zitat Prezangs aufzugreifen, der Mensch lebt bekanntlich nicht vom Brot allein. Die Befriedigung grundlegender materieller Bedürfnisse sollte ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Und das schloss die Beteiligung an den immateriellen Gütern der Gesellschaft, Kultur, Bildung, Wissen mit ein. Beides, materielle und immaterielle Bedürfnisse, waren für die Arbeiterbewegung immer gewissermaßen zwei Seiten einer Medaille. Wissen und Bildung sollten die Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Denn neben der sozialen Deklassierung war es ja vor allem auch der Ausschluss von der bürgerlichen Bildungskultur, der die Situation der Arbeiterschaft im 19. Jahrhundert kennzeichnete. Als die Büchergilde 1924 gegründet wurde, konnte sie gewissermaßen die Ernte einfahren, für die die frühe Arbeiterbewegung schon den Samen gelegt hatte. Die Demokratie von Weimar sah erstmals die breite politische Teilhabe der Arbeiterschaft und ihrer Organisationen vor. Zahlreiche sozialstaatliche Forderungen der Arbeiterbewegung wurden nun erstmals Realität. Als Beispiel sei nur die Einführung des 8-Stunden-Arbeitstages im November 1918 genannt. Sie erst ermöglichte den Arbeitern, sich über den reinen Broterwerb hinaus in der neu gewonnenen Freizeit das geistige Rüstzeug für die demokratische Teilhabe zu verschaffen. Die Volkshochschulen, Volksbühnen, Volksbibliotheken der Weimarer Republik sollten dazu einen Beitrag leisten. Der Höhepunkt an bildungspolitischen Aktivitäten der Arbeiterbewegung ist daher in den Jahren der Weimarer Republik angesiedelt. Hatte also die Büchergilde gewissermaßen ihren Ort im Sinne einer gesellschaftlichen und politischen Funktion in der Geschichte der Weimarer Republik? So ist der eigentliche Gründungsort der Arbeiterbildung in der Frühgeschichte der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert angesiedelt. Und um diese Grundsteinlegung soll es in meinem heutigen Beitrag auch vorrangig gehen. Wissen ist Macht. Sie alle werden diese wohl berühmteste und am häufigsten zitierte Losung der Arbeiterbewegung kennen. Sie stammt von Wilhelm Liebknecht, neben August Bebel die führende Figur der deutschen Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert. Sie entstammt einer großen Bildungsrede, die dieser im Februar 1872 dem Leipziger Arbeiterbildungsverein zu dessen Stiftungsfest hielt. Wissen ist Macht, Macht ist Wissen, Macht ist Wissen, so lautete der genaue Titel des Vortrags. Und in dieser Verschränkung erst kommt der doppelte Bedeutungszusammenhang von Macht und Wissen zum Ausdruck. Zum einen waren Wissen und Bildung ja die notwendigen Voraussetzungen zur Interessenartikulation der Arbeiterschaft als erste Stufe zur Erlangung von Macht. Schon Karl Marx setzte mit seinem Kommunistischen Manifest von 1848 auf Bildung. Und ich zitiere hier aus der Einleitung von 1890 Friedrich Engels. Für den schließlichen Sieg der im Manifest aufgestellten Sätze verließ sich Marx einzig und allein auf die intellektuelle Entwicklung der Arbeiterklasse, wie sie aus der vereinigten Aktion und Diskussion notwendig hervorgehen musste. Zum anderen verweist die umgekehrte Formel Macht ist Wissen auf die Situation der Klassengesellschaft des Deutschen Kaiserreichs von 1871 bis 1918. Macht und Wissen waren ungleich verteilt. Die politisch, wirtschaftlich und kulturell tonangebenden Schichten, das Bildungs- und Wirtschaftsbürgertum und der Adel, besetzten die zentralen Machtpositionen in Wirtschaft und Gesellschaft und waren zugleich auch die Träger einer bürgerlich geprägten Leitkultur, von der soziale Unterschichten ausgeschlossen wurden. Wenn man im 19. Jahrhundert von Bildung in Bezug auf soziale Unterschichten sprach, dann meinte man den Erwerb elementaren Wissens wie Lesen und Schreiben, ein bisschen Rechnen und vor allem religiöse Unterweisung. Der Erwerb dieser Fertigkeiten in den Volksschulen zielte auf Bildungsbegrenzung. Er befähigte zur Ausübung einfacher Tätigkeiten oder im günstigsten Fall zum Erwerb eines handwerklichen Berufs. Er diente aber vor allem der gesellschaftlichen, sozialen und politischen Abschottung. In politischer Hinsicht manifestierte das Sozialistengesetz diese Exklusion, diesen Ausschluss der Arbeiterschaft. In den Jahren von 1878 bis 1890 verbot das Sozialistengesetz bekanntlich die Organisation der Arbeiterbewegung und stellte die Agitation für sie unter Strafe. Gerade in dieser Zeit fand die angesprochene Rede Wilhelm Liebknechts, abgedruckt in einer kleinen Broschüre, die weiteste Verbreitung. Liebknecht hatte sich überhaupt den Ruf eines Lehrers des Proletariats erworben, zu dessen volkstümlichen Reden die Massen strömten. Er war auch Autor des Volksfremdwörterbuches, erstmals 1874 erschienen und in zahlreichen Neuauflagen immer wieder erschienen. Dieses Volksfremdwörterbuch sollte den sprachlichen Graben zwischen Arbeiterschaft und der Hochkultur bzw. der Hochsprache der gebildeten Schichten überbrücken. Arbeiterbildung musste sich also immer auch die Frage nach ihrem Verhältnis zur bürgerlichen Mehrheitskultur stellen. Um dazu noch einmal Ernst Prezang zu zitieren: Jede Institution, die von der Arbeiterschaft oder einem ihrer Teile geschaffen wird und sich an die Arbeiterschaft wendet, kann und darf nicht anders als in ihrem speziellen Geiste gestaltet werden. Wir haben nicht einfach das Vorhandene zu übernehmen, haben es nicht zu imitieren, nicht nur äußerlich aus dem Bürgerlichen ins Proletarische zu übertragen, sondern wir haben die Weltanschauung der Arbeiterschaft überall da zu realisieren, wo sich eine Möglichkeit dazu bietet. Arbeiterbildung wäre also nach dieser Lesart Teil einer proletarischen Sub- oder gar Gegenkultur, die sich nicht an den Maßstäben der bürgerlichen Leitkultur orientiert, sondern sich eben bewusst davon absetzt. In der Geschichtswissenschaft ist das als negative Integration in die Gesellschaft des Kaiserreichs bezeichnet worden. Integration über Abgrenzung und Abschottung in einem gegenkulturellen Milieu. Arbeiterbildung sollte aber ja auch zur Emanzipation sozialer Unterschichten dienen. Die Idee, Bildung als Teil eines Emanzipationsprozesses zu verstehen, ist jedoch durchaus in der bürgerlichen Aufklärung verwurzelt. Frei nach Immanuel Kant kann man Bildung für Arbeiter durchaus auch als Befreiung von der in diesem Fall nicht selbstverschuldeten Unmündigkeit verstehen. Das aufstrebende Bürgertum des frühen 19. Jahrhunderts hatte sich ja in Abgrenzung zum Geburtsprinzip des Adels über den individuellen Bildungsweg definiert. Und diese hohe Wertschätzung von Bildung, wie sie in der Arbeiterbildungsidee zum Ausdruck kommt, war also durchaus auch diesem bürgerlichen Wertekanon entlehnt. Liest man in den Arbeiterautobiografien nach, so spürt man den mächtigen Impuls, der von der Bildungsidee ausging. Die tatsächlichen und gefühlten Defizite bildeten häufig eine lebenslang schmerzliche Erfahrung. Es blieb immer das Gefühl, die Lücken nie aufarbeiten zu können. Aus jedem Vortrag, den er hörte, so erinnerte sich der christliche Gewerkschaftsführer Heinrich Imbusch aus Essen, aus jedem Vortrag ergaben sich vor allem immer wieder viele neue Fragen, auf die er Antwort suchte und die er durch eifrige Lektüre zu beantworten suchte. Und diese Lektüre war zumeist, wie bei anderen Arbeitern auch, unsystematisch und autodidaktisch. Arbeiterautobiografien aber, die über solche individuellen Bildungswege sozialer Unterschichten Auskunft geben könnten, sind sehr rar gesät. Arbeiter haben kaum schriftliche Selbstzeugnisse hinterlassen. Und sofern es sie gibt, stammen sie zumeist aus der Feder von Arbeiterführern, die innerhalb der organisierten Arbeiterschaft aufgestiegen sind, eine fundierte Funktionärsausbildung erhalten haben. Und sie sind insofern nicht unbedingt repräsentativ für das Gros der Arbeiterschaft. Damit wären wir bei der Frage anbelangt, von welchen Arbeitern wir hier überhaupt sprechen, wenn wir uns mit dem Thema Arbeiterbildung beschäftigen. Mit der fortschreitenden Industrialisierung des 19. Jahrhunderts war es der abhängig beschäftigte Lohnarbeiter, der sich durch die Arbeiterbildungsvereine angesprochen fühlte. Zunächst aber und in der Mehrheit waren es Handwerkergesellen, also gewissermaßen der Arbeiteradel mit handwerklicher Ausbildung und mit einem ausgeprägten Berufsethos ausgestattet, weniger der un- bzw. angelernte Arbeiter. Vorreiter waren beispielsweise die Tabakarbeiter, die häufig einen Vorleser engagierten, wenn sie in ihren kleinen Manufakturen saßen und ihre Handarbeit verrichteten, ihre eingeübten Handgriffe. Ein Vorleser, der ja zu politischen oder allgemeinen Themen las, sodass also die Zeit zur Weiterbildung genutzt werden konnte. Vorreiter waren aber auch immer wieder, auch an dieser Stelle, die Buchdrucker, die sich relativ früh organisierten. Die Keimzelle der Arbeiterbildungsvereine war in städtischen Milieus mit Gewerbe und auch mit einem städtischen Bürgertum zu finden, das die Tradition der Vereinsbildung kannte und lebte. Denn man benötigte ja auch eine Form, innerhalb derer man seine Interessen organisieren und artikulieren konnte. Das 19. Jahrhundert wird ja häufig als das Jahrhundert der Vereine bezeichnet. Auch sie sind also gewissermaßen eine Erfindung des bürgerlichen Zeitalters. Vereine ermöglichten neue Formen von überfamilialer oder überbetrieblicher Vergemeinschaftung zwischen Individuen, die dort ihre Partikularinteressen vertreten sahen. Die Arbeiterbildungsvereine bildeten gewissermaßen die Wurzel des Arbeitervereinswesens insgesamt. Die ersten Arbeiterbildungsvereine wurden bereits im Revolutionsjahr 1848 gegründet, in Berlin, Hamburg, Bremen und anderen frühindustriellen Zentren in Nord- und Ostdeutschland. Die größten dieser Vereine konnten schon zu dieser Zeit bis zu 1000 Mitglieder umfassen. Die Gründung von Arbeiterbildungsvereinen begann also lange vor der Gründung von Parteien oder Gewerkschaften. Der Bildungsgedanke stand aber auch Pate bei der Gründung der Sozialdemokratischen Partei 1875. Und um noch einmal Liebknecht zu zitieren, die Sozialdemokratie ist im eminentesten Sinne des Wortes die Partei der Bildung. Arbeiterbildung wurde nun aber auch zu einer Domäne der gewerkschaftlichen und politischen Arbeiterbewegung, war durch weltanschauliche Orientierungen geprägt, wurde als Instrument einer parteipolitischen Sozialisation geschätzt und parteistrategisch vereinnahmt. Insbesondere die Arbeiterbildung war dabei das Feld, auf dem die weltanschaulichen Schlachten der Arbeiterbewegung des Kaiserreichs geschlagen wurden, die sich in einen sozialdemokratischen und einen christlich-katholischen Zweig aufspaltete. Auch die katholische Kirche gehörte ja traditionell zu den Kritikern der sozialen Missstände des 19. Jahrhunderts. Die berühmte Sozialenzyklika Papst Leos XIII, Rerum Novarum von 1891, beinhaltete ja durchaus auch massive Kapitalismuskritik. In organisatorischer Hinsicht wären auf katholischer Seite die Gesellenvereine Adolf Kolpings zu nennen, die ihre Anfänge Mitte des 19. Jahrhunderts hatten. Selbst August Bebel, der große Gründervater der deutschen Sozialdemokratie, hat seine ersten Erfahrungen in Fort- und Weiterbildung in einem katholischen Gesellenverein erfahren. Im Ruhrgebiet kam es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, andernorts etwas später, zur Gründung von katholischen Arbeitervereinen, deren Hauptziele neben der Förderung des Glaubens und der christlichen Sitten unter den Arbeitern, die soziale und eben auch wieder geistige Hebung des Arbeiterstandes waren. Dort, wie auch in den sozialdemokratischen Vereinen, herrschte ein reges, kulturelles und geselliges Leben. Auch wenn die Vereinsleitung zumeist in der Hand eines Geistlichen lag, häufig waren das die sogenannten roten Kapläne, sozial engagierte junge Geistliche, sollte man auch die katholischen Vereine in ihrer emanzipatorischen Funktion nicht unterschätzen. Auch hier fand die Einübung demokratischer Artikulationsformen statt, wurden bildende Vorträge gehört, und zwar nicht nur zu religiösen Themen, sondern auch zu sozialen, politischen und rechtlichen Fragen. Diese katholischen Arbeitervereine waren im Übrigen auch die Basis für die Gründung christlicher Gewerkschaften ab 1894, die als Antwort auf die sozialdemokratischen Richtungsgewerkschaften zum Teil sehr großen Anklang fanden. Und das muss man insbesondere für das Ruhrgebiet betonen, das im Kaiserreich beileibe keine Hochburg der Sozialdemokratie und der freien Gewerkschaften war, sondern in den christlichen Gewerkschaften und der katholischen Partei des Zentrums, die ja bekanntlich stark klassen- oder schichtenübergreifende Züge trug, einen mächtigen Gegner fand. Die Warnung vor dem verführerischen Gift gegnerischer Literatur nun, mit der ich meinen Vortrag vielleicht ein wenig zu reißerisch angekündigt habe, stammt von einem katholischen Geistlichen. Sie spiegelt zum einen den paternalistischen Charakter des katholischen Arbeiterbildungswesens wider. Zum anderen macht die Tatsache, dass gewarnt werden muss, die Historikerin hellhörig, da eine Warnung implizit auch immer auf den Verstoß gegen eine normative Vorgabe verweist. Gewarnt wird hier nicht vor den Schriften der sozialistischen Theoretiker, die sowieso von den wenigsten Arbeitern gelesen worden sind, sondern vor zwei zeitgenössischen Romanen, die dem heutigen Leser vermutlich kaum mehr bekannt sein dürften. Es handelt sich um einen Roman von Karl Hauptmann, dem älteren Bruder Gerhard Hauptmanns, mit dem Titel Mathilde, Zeichnungen aus dem Leben einer armen Frau. Es ist dies die naturalistische Darstellung eines proletarischen Frauenschicksals, geprägt vom frühen Verlassen des Elternhauses, Fabrikarbeit in der Großstadt, sexuellen Beziehungen und letztlich dann natürlich unehelicher Mutterschaft der Minderjährigen. Was aus Sicht einer sozialdemokratischen Zeitung, die Lektüre dieses Buches empfahl, eine Art proletarischer Entwicklungsroman war, an dessen Ende sich die Protagonistin von den Fesseln religiöser und gesellschaftlicher Konventionen gelöst hatte, ist für den katholischen Geistlichen die Propagierung eines Lebens als religionslose Arbeits- und Sinnlichkeitssklavin gewesen, deren Selbstentfremdung von ihrer göttlichen Bestimmung als Ehefrau und Mutter hier verherrlicht wurde. Das andere, ein Roman von Karl Ulzhöfer, Erlebnisse einer frommen Katholikin, eine wahre Geschichte von ihr selbst erzählt, schildert den Übertritt einer jungen Katholikin zum Protestantismus, nicht minder gefährlich. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Klima zwischen den Konfessionen durch den sogenannten Kulturkampf Bismarcks gegen die katholische Kirche nach wie vor vergiftet war und dass der Katholizismus sich nach wie vor von der protestantischen Mehrheitskultur im Deutschen Kaiserreich bedroht sah. Vor der Verbreitung solcher belletristischen Literatur wurde also gewarnt, zumal, wie der geistliche Autor dieser Kritik bemerkte, die katholische Literatur reich an passenden Erzählungen sei. Dem allerdings widersprach die Leitung des Verbandes katholischer Arbeitervereine vehement. Es gab eben keine passende Literatur für katholische Arbeiter und Arbeiterinnen, die den Lesern nicht nur religiöse Werte vermittelt hätte, um sie gegen die Sozialdemokratie zu immunisieren, sondern eben auch die Werte und Anschauungen einer modernen katholischen Sozial- und Wirtschaftspolitik vermitteln sollte. Dies war in Abgrenzung zur Sozialdemokratie eine Politik, die weniger in klassenkämpferischer Terminologie daherkam und einen organischeren, sozialharmonischeren Gesellschaftsentwurf beinhaltete. Der Arbeiterstand, so in Abgrenzung zum Klassenbegriff der Sozialdemokratie, der Arbeiterstand sollte darin als respektierter, gleichberechtigter Stand und wertvoller Teil des volkswirtschaftlichen Ganzen wertgeschätzt werden. Ziel der katholischen Arbeiterbewegung war die gleichberechtigte Teilhabe am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und geistigen Leben. Die katholische Arbeiterbewegung ist also nicht mit der katholischen Kirche gleichzusetzen. Und mit ihrer Kapitalismus- und Gesellschaftskritik war sie von der eher reformorientierten Praxis der sozialdemokratischen Gewerkschaftsbewegung gar nicht so weit entfernt. Theorie und Praxis waren ja auch bei der Sozialdemokratie nicht immer deckungsgleich. Sowohl der katholische wie der sozialdemokratische Arbeiter war also mit normativen Ansprüchen an sein Bildungs- und Leseverhalten konfrontiert, dem er sich aber nicht zwangsläufig unterwerfen musste. Allerdings, Rückschlüsse auf das tatsächliche Bildungs- und Leseverhalten von Arbeitern sind nur sehr schwer zu gewinnen. Arbeiterautobiografien sind, wie gesagt, rar gesät und sie bieten keine Basis für empirisch stichhaltige Aussagen dazu. Und für die breite Masse waren zunächst die Voraussetzungen für Bildungsaktivitäten auch denkbar schlecht. Die Möglichkeit, sich durch das Anhören von Vorträgen oder durch eigene Lektüre weiterzubilden, war ganz elementar von der frei verfügbaren Zeit abhängig. Bei einer täglichen Arbeitszeit von 12 Stunden hatte die knapp bemessene Freizeit häufig eine ganz andere, nämlich regenerative Funktion. Lieblingsbeschäftigung der Arbeiter zum Beispiel war nach einer Umfrage des Vereins für Sozialpolitik 1891-92 spazieren gehen in frischer Luft. Verständlicherweise. Paul Göhre, ein evangelischer Pfarrer, der 3 Monate als Arbeiter in einer Fabrik zugebracht und darüber 1891 ein Buch veröffentlicht hatte, also eine Art Günther Wallraff des Kaiserreichs, wenn man so will, bemerkte dazu Folgendes. Geistige Arbeit ist heute, ich habe das selbst zur Genüge erprobt, der Mehrzahl der Arbeiter noch durchaus nicht möglich, die von früh 6 Uhr bis abends 6 Uhr und länger in der Fabrik arbeiten, dann häufig noch einen langen Heimweg zurücklegen müssen. Zu Hause treffen sie auf beengte Wohnverhältnisse, die keinen Raum zu ungestörter Lektüre bieten. Dem gesprochenen Wort, dem Vortrag, kam daher in der Bildungsarbeit der Arbeiterbewegung zunächst eine viel größere Rolle zu als der Lektüre. Der Hauptanteil der sozialdemokratischen und der katholischen Bildungsarbeit wurde auf lokaler und regionaler Ebene geleistet. Die SPD beispielsweise baute lokale Bildungsausschüsse auf, die Kurse, Lehrgänge oder Einzelvorträge zu den unterschiedlichsten Themen organisierten. Für die katholischen Arbeiter war es der heute vermutlich kaum mehr bekannte Volksverein für das katholische Deutschland, der diese Funktion wahrnahm. 1890 gegründet, wurde er zu einem Massenerziehungsverein, also so in seiner Selbstdarstellung ein Massenerziehungsverein, mit fast 1 Million Mitgliedern, der durch eine breit angelegte Erwachsenenbildung der sozialdemokratischen Weltanschauung entgegenwirken wollte. Auch er, der Volksverein, unterhielt lokale Büros, behandelte in seinen Kursen Fragen der Nationalökonomie, des politischen Systems, der Literatur- und Religionsgeschichte, naturwissenschaftliche, medizinische und alltagspraktische und viele andere Fragen. Also ein sehr breites Repertoire. Neben der Bildung für die breiten Massen, bei der nach Art einer Wanderuniversität für das Volk die Bildung zu den Menschen gebracht wurde, hatte der Volksverein ein festes Standbein in seinen mehrwöchigen volkswirtschaftlichen Kursen, die in der Volksvereinszentrale in Mönchengladbach abgehalten wurden. Hochkarätige Lehrer waren dort gefordert, die diese qualifizierten Schulungen durchführten. Studium, Promotion waren häufig Voraussetzungen, um solch eine Schulung abhalten zu können. Und es waren Schulungen für Vertreter der christlichen Gewerkschaften und der katholischen Arbeiter. Hier standen Themen auf der Tagesordnung wie Sozialrecht, Politik, Volkswirtschaftslehre, und zwar so, wie sie von Professoren der Nationalökonomie dieser Zeit, den sogenannten Kathedersozialisten, gelehrt worden sind. Diese in der Eigenwahrnehmung häufig als geistige Werkstätten der Arbeiter bezeichneten Kurse dienten vor allem der Heranbildung einer Funktionärselite. Das Anwachsen der Arbeiterbewegung machte eine Professionalisierung der Gewerkschafts- und Vereinsarbeit notwendig. Begabten Arbeitern bot das die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs innerhalb der Arbeiterbewegung. Am Ende der Ausbildung winkte eine relativ gut dotierte hauptamtliche Tätigkeit in der Gewerkschafts- oder Arbeiterbewegung. Das funktionierte auf sozialdemokratischer Seite nach dem gleichen Muster. Hier wurden zunächst 1891 Arbeiterbildungsschulen gegründet und schließlich 1906 die Zentrale Parteischule, an der so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Rudolf Steiner oder auch Rosa Luxemburg unterrichteten. Das alles aber betraf im Grunde genommen nur einen verhältnismäßig sehr kleinen Teil der Gesamtarbeiterschaft, wenn auch einen Teil, das muss man auch betonen, der von relativ umso größerer Bedeutung war, da diese systematische Schulung von Arbeitern Ausgangspunkt für politische und gewerkschaftliche Karrieren sein konnte, die im Kaiserreich begannen, in Weimar häufig den Aufstieg in politische und administrative Ämter erlaubten und zum Teil bis in die frühe Geschichte der Bundesrepublik reichten. Als Beispiel möchte ich nennen Jakob Kaiser, Vorsitzender der Sozialausschüsse der CDU, Minister für gesamtdeutsche Fragen im Kabinett Adenauer. Er absolvierte beispielsweise 1912 diesen volkswirtschaftlichen Kurs in Mönchengladbach und brachte es in Weimar bis zum Geschäftsführer des Dachverbandes der christlichen Gewerkschaftsbewegung. Wie aber sah das Bildungsverhalten des Normalen, das heißt des nicht organisierten oder aktiven Arbeiters aus? Flugblätter, Vereinspresse, Vorträge erreichten sicherlich eine große Zahl von Arbeitern und sie hatten zum Teil Millionen Auflagen. Daneben gab es in jedem größeren Ort eine unterschiedliche Zahl von Leihbibliotheken, die sich, wie die Arbeiterbibliotheken der SPD explizit oder wie allgemeine Volksbibliotheken und Lesehallen in privater oder kommunaler Hand implizit an Arbeiter richteten. Die Gewerkschaften unterhielten häufig noch eigene Fachvereinsbibliotheken, die allerdings nur ihren Mitgliedern zugänglich waren. Es gab Firmenbibliotheken, die bekannteste darunter sicherlich die Krupp'sche Bibliothek in Essen, die mit 7500 Bänden im Jahr 1899 startete und 1909 schon 61.500 Bücher besaß. Der Anteil der Werksangehörigen, die sich Bücher entliehen, lag bei knapp 50%. Öffentliche Lesehallen gab es 1906 beispielsweise in 40 deutschen Großstädten mit ca. 1,4 Millionen Lesern und 5,4 Millionen ausgeliehenen Büchern. Unter ihrer Leserschaft waren nachweislich auch Arbeiter. So mussten sich auch die Arbeiterbibliotheken der Sozialdemokratie widerstrebend dem Massengeschmack öffnen, um mit den Angeboten der öffentlichen Büchereien konkurrieren zu können. Das widersprach zwar dem sozialdemokratischen Anspruch, Bildungsinstitutionen für das organisierte, klassenbewusste Proletariat zu schaffen. Parteifunktionäre und Parteipädagogen hatten einen Kanon von Schriften entwickelt, die ein klassenbewusster Arbeiter lesen sollte, eine Art geistige Jakobsleiter, die als Krönung die Lektüre der Schriften der Parteitheoretiker vorsah. Die Zahl der Arbeiter, die sich auf diese Art und Weise emporlasen und das Studium des wissenschaftlichen Sozialismus betrieben, dürfte aber gering gewesen sein. Die Auswertung der Ausleihstatistiken der Arbeiterbibliotheken ergibt in der Tendenz ein Übergewicht an belletristischer Literatur zulasten der sozialwissenschaftlichen Literatur. Das Verhältnis lag dabei ungefähr bei 2/3 Belletristik zu 1/3 Fachliteratur. Und diese Quote war durchaus auch für öffentliche, nicht spezialisierte Bibliotheken nicht unüblich. Das Leseverhalten der Arbeiterschaft unterschied sich offenbar also gar nicht so grundlegend von dem der Angestellten, Gewerbetreibenden oder Beamten. Es wurden durchaus die Klassiker entliehen, Schiller, Kleist, E.T.A. Hoffmann, um nur einige Beispiele aus der Werksbibliothek Krupp zu nennen. Aber natürlich auch alles, was im Kaiserreich populär war. Das waren Reiseberichte, Abenteuerromane, Historienromane, Unterhaltungsliteratur, zu einem großen Teil von Autoren, die wir heute gar nicht mehr kennen. Gar nicht beantworten lässt sich natürlich die Frage, wie diese Werke dann tatsächlich rezipiert worden sind. Hier versagen die Methoden der Historikerin. Ausleihstatistiken kann man ja durchaus noch nach sozialer Herkunft der Lesenden aufdifferenzieren. Und selbst hier lässt sich sogar noch eine Binnendifferenzierung herausarbeiten. Hochqualifizierte Arbeiter mit höheren Löhnen und geringerer Arbeitszeit waren weitaus aktivere Leser als ungelernte, geringqualifizierte. Die Buchdrucker wären auch hier wieder zu nennen, von denen 25% ihrer Mitglieder in den Leseverzeichnissen der Arbeiterbibliotheken verzeichnet waren, gegenüber den Bauhilfsarbeitern, von denen nur 4% registriert waren. Ob allerdings dann die Bücher, die entliehen wurden, tatsächlich gelesen wurden und wie sie gelesen wurden, das lässt sich dann natürlich nicht mehr ermitteln. Zusammenfassend möchte ich das noch einmal kurz auf den Punkt bringen, was ich ausgeführt habe. Bildung ist ein konstitutives Merkmal in der Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung. Den normativen Ansprüchen und Lenkungsversuchen von oben, sei es von Klerus, Bürgertum oder der sozialdemokratischen Parteiführung, entzogen sich die Bildungsvorstellungen der Arbeiter jedoch häufig. Es kristallisierten sich so zwei Funktionen von Arbeiterbildung heraus, von denen die eine auf die Ausbildung einer Funktionärselite zielte, und die zweite auf eine Hebung des Bildungsstandes der breiten Arbeiterschaft. Deren Leseverhalten lässt den Schluss zu, dass es entgegen der Annahme der sozialdemokratischen Parteiführer durchaus zu einer Übernahme bürgerlicher Wertvorstellungen kam. Die Arbeiterbibliotheken waren, ich zitiere, Mittler zwischen den Kulturerrungenschaften der Nation und den bildungshungrigen Leuten aus dem Volke, wie es ein Arbeiterbibliothek K. in dieser Zeit ausdrückte. Das war auch eine Emanzipation, und zwar von der Engführung parteipolitischer und weltanschaulicher Vorgaben, die die tendenzielle Entwicklung von der lesenden Arbeiterelite in Richtung auf eine lesende Arbeiterschaft ermöglichte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.